Eisi hat schon angesprochen, es ist ein schöner Morgen heute und ich mag das voll, wenn ich so viel Zeit habe morgens, dass ich nochmal die Rollläden hochmachen kann im Schlafzimmer, Fenster auf und dann nochmal ins Bett. Und heute Morgen war so ein Tag, so ein Start und ich habe auch einen super Ausblick von meiner Bettseite aus und die Vögel, die waren super laut, ich weiß nicht, ob ihr das auch mitbekommen habt. Jeder so auf seine Weise. Es war noch ein Specht am Start und während ich denen so zugehört habe, ist mir eingefallen, dass es bei uns Menschen ja auch irgendwie so ist, dass jeder so sein eigenes Lied hat, was er singt, seine eigene Melodie. Und die kann halt auch nur derjenige singen. Also ich kann nicht die Melodie von der Ria singen und sie nicht meine. Und das ist gut so. Und die Begegnung, die hat mir sehr gut getan, weil ich gestern Abend nochmal so eine kleine Krise hatte. Man gönnt sich sonst nichts. wegen heute. Weil ich mir einfach nochmal so, mir wurde so bewusst, was ich für eine Verantwortung habe, hier zu stehen. Und dass ich halt auch kein Theologe bin, keine Theologin. Dass ich nicht so die krasse Ahnung von biblischen Zusammenhängen habe. Und für mich macht es immer voll den Sinn, was ich hier erzähle. Aber ich weiß, dass es nicht zwingend für euch so sein muss. Nur weil ich davon überzeugt bin. Und ich versuche das so nachvollziehbar wie möglich zu machen, damit ihr, wenn ihr wollt, mir folgen könnt inhaltlich. Und doch ist es halt meine Geschichte mit Gott, die ich teile. Und so dürft ihr es auch gerne einsortieren. Die eigene Geschichte zu erzählen ist sehr kraftvoll. Ich bin darin nicht die Beste. Also ich lasse oft Momente verstreichen, in denen ich eigentlich voll die Vorlage habe in Gesprächen mit anderen, ne, Nichtchristen. Ich lasse die Momente einfach verstreichen, weil ich feige bin oder weil ich irgendwie bequem bin und das Fass jetzt nicht aufmachen möchte, weil ich denke, ach, ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll. Ich will nicht in Stottern geraten. Und trotzdem mache ich das schon ziemlich lange. Das ist mir jetzt im Januar bewusst geworden. Schon als Kind habe ich andere Kinder in die Jungschar eingeladen im Dorf. Dann später in der Schule gab es die ein oder anderen skurrilen Situationen. Eine möchte ich total gerne erzählen, weil die einfach witzig ist. Und zwar war das in der 5. Klasse. Wir waren auf Klassenfahrt und es gab so einen Discoabend, so einen Partyabend. Und damals war ich der Meinung, dass Rockmusik böse ist. Und ich bin da nicht reingegangen, weil ich halt Angst davor hatte, was passiert. Wenn ich das höre. Vorne und Blondes und so, ne? Und dann saß ich im Nebenraum, weil irgendwo musste ich ja hin mit mir. Und dann fiel es auf einmal auf. Und immer mehr Leute kamen dazu. Warum gehst du denn nicht mit rein? Warum tanzt du denn nicht mit uns? Und selbst irgendwann die Lehrer standen da und haben gefragt. Und es war so ein Pulk an Leuten um mich herum. Einfach nur, weil ich halt nicht reingegangen bin. Voll der Aufruhr. Dann habe ich das erklärt. Und auf einmal hatten auch Kinder richtig Angst vorm Teufel, vor Dämonen. Es war voll das Theater, ja. Und ich will nicht wissen, was die Lehrer gedacht haben. Aber sowas ist mir halt immer wieder mal passiert. Also irgendwie wussten die Leute immer, dass ich gläubig bin. Und auch eben über dieses, ich gehe an Weihnachten in die Kirche hinaus. Und ich habe auch erlebt, dass Leute lästern, wenn ich an ihnen vorbeilaufe. Ist auch manchmal fies. Und ich habe aber auch erlebt, dass es sich halt irgendwann auch wieder erledigt. Und jetzt im Nachhinein finde ich das total gut. Ich bin dankbar dafür, dass ich das so früh testen durfte. Ich kam im Januar deshalb drauf, weil eine Freundin von mir, das war so meine engste Schulfreundin, hat mir gesagt, dass sie das bewundert hat. Dass ich so zu meinen Überzeugungen stehen konnte. Und deshalb erzähle ich das auch ganz explizit, um euch zu ermutigen, eure Geschichte zu teilen, es immer wieder zu versuchen. Weil die euch sowieso mögen, die mögen euch danach auch noch. Und vielleicht steigt ihr sogar noch in der Achtung der Leute, selbst wenn sie nicht den Glauben teilen, weil sie teilt meinen Glauben auch nicht. Trotzdem ist es attraktiv, glaube ich, Menschen zu begegnen, die irgendwie für sich und ihre Überzeugungen einstehen. Meine Eltern, die waren auch so drauf, die hatten tatsächlich auch berufliche Nachteile dadurch. Also meine Mutter ist Erzieherin und die hatte sich auf eine Stelle im Dorf beworben in der Kita und da gab es eine Unterschriftenaktion gegen sie und sie wurde nicht eingestellt. Mein Vater hat auch mal eine Stelle verloren, der war in der Logistik irgendwie und hat dann immer Traktate eingepackt in die Päckchen. Und da gab es eine Abmahnung und noch eine und ja, er hat sich gelassen. Paulus sagt dazu in Römer 5, 3-5, nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Der Vers, der beschäftigt mich immer wieder mal, phasenweise mehr und auch manchmal gar nicht. Mir kommt er irgendwie so vor wie eine Formel und ich wollte mal wissen, ob da was dran ist. Und habe mich dann so beobachtet im Alltag, meine ganze Zeit lang. Ich wollte wissen, immer wenn ich ungeduldiges Verhalten an mir feststelle, egal wo und in welchem Kontext, habe ich mich gefragt, wo fehlt mir eigentlich gerade der feste Glaube, also die Bewährung, dass sich etwas ändert? Wo fehlt mir die Hoffnung? Oder wenn ich hoffnungslose Gedanken gedacht habe oder Sätze gesagt habe, sowas wie, es wird doch sowieso nie wieder was. Dann wusste ich automatisch oder habe das so für mich festgelegt, dann fehlt mir anscheinend in dem Bereich einfach Geduld. Und ich muss sagen, dieser Vers funktioniert für mich wie eine Formel. Und manchmal reicht er dann einfach nur, wenn ich eben Ungeduld festgestellt habe an mir. Also mit Formel meine ich, dass so ein allgemeines Prinzip beschrieben wird. Also wenn ich dann festgestellt habe, ich bin wieder ungeduldig, dann reicht ja einfach diese Frage ganz oft aus, was fehlt mir denn jetzt eigentlich gerade? Was brauche ich, um wieder Hoffnung zu haben? Und der Weg dahin, die Antwort darauf zu finden, war für mich ganz oft der Schlüssel, überhaupt zu durchschauen, dass meine Ungeduld gar nicht angebracht ist oder wie ich jetzt meine Mitmenschen bitten kann, mir zu helfen, mich irgendwie abzugrenzen. Ein ganz typisches Beispiel ist, dass die Kinder irgendwie langsam sind. Also gefühlt machen die alles, was sie zu tun haben, Hausaufgaben, Hausarbeit, so, machen sie irgendwie für mein Gefühl zu langsam. Warum auch immer. Und ich habe schon den ganzen Tag gewartet darauf, dass sie die in die Pötte kommen und meine Sachen sind liegen geblieben. Vielleicht konnte ich deswegen keine Pausen machen, was auch immer. Und abends platze ich dann. Und wenn dieses Langsamsein von den Kindern so unbewusst nebenher läuft, dann ist es eben sehr konfus und da entsteht eben Ungeduld. Und deshalb hilft mir dieser Vers so, mich selbst oder mir selbst auf die Schliche zu kommen und das Unbewusste irgendwie ins Bewusstsein zu holen, mir klar zu werden, was ich brauche und dann zu bitten. Wir haben ja auch diesen unglaublich großzügigen Papa im Himmel, der uns so sehr beschenkt und es auch so liebt. Und den können wir ja jederzeit bitten. Für Hoffnung oder eben auch für Geduld. Ich kann sie mir halt nur nicht gut ergrübeln oder erzwingen. Ich finde es so schön bei Paul Gerhardt in Befiehl du deine Wege. Mit Sorgen und mit Grämen und mit selbsteigener Pein lässt Gott sich gar nichts nehmen. Es will erbeten sein. Und die Hoffnung finde ich jetzt, das ist nicht meine Erfahrung, dass sie dann sofort mal kommt. Kann ich jetzt nichts Falsches versprechen. Aber wie gesagt, dieses klarer Werden darüber, was ich brauche, hat mir schon geholfen. Und du hast ja wahrscheinlich aktuell auch Bedrängnisse in deinem Leben, ob klein oder groß. Sieht ja ganz unterschiedlich aus bei uns. Und ich möchte dich einladen, es einfach mal zu versuchen, so eine Woche lang zu testen, dich selbst zu beobachten dabei. Immer wenn du Ungeduld an dir feststellst, wie auch immer das bei dir aussieht, dich dann zu fragen, wo fehlt mir eigentlich gerade die Hoffnung, dass sich was ändert? Und kann ich selber was dafür tun, ganz aktiv, dass es, dass es nicht nur Hoffnung ist, sondern dass es vielleicht sogar Realität wird? Denn es gibt ja die Hoffnung, wir haben die Hoffnung ja, oder dürfen sie zumindest haben. Was ist denn, wenn es gut wird am Ende? Was ist, wenn du am Ende deiner Situation besser dastehst als vorher? Ohne, dass du den Weg jetzt dorthin kennst. Die Hoffnung zu haben, lässt uns ziemlich gut durchhalten. Also wenn wir Hoffnung haben, dann können wir ziemlich viel aushalten an Schmerzen, vielleicht körperliche Schmerzen. Ich finde, Schwangerschaft ist da immer so ein gutes Beispiel. Da weiß man ungefähr, wann es zu Ende ist. Der Nachteil davon, Hoffnung zu haben, es gibt tatsächlich Nachteile davon, ist allerdings, dass es auf die Zukunft ausgerichtet ist. Und wir noch nicht dort sind. Das kann sogar dazu führen, wenn dein Hier und Jetzt so ein bisschen schwierig ist oder sehr schwierig, je nachdem, dass du dich gerne flüchten möchtest in eine andere Zeit. Was ja total verständlich ist. Und dieser Fluchtreflex in uns, der war ja auch mal zu was gut. Aber um langfristig stärker zu werden im Glauben, um langfristig diese Hoffnung zu haben, braucht es, wie es in diesem Vers steht, ja Geduld. Und ich finde, ein wichtiger Schritt, um geduldiger zu werden, ist Akzeptanz. Also einmal die Situation zu akzeptieren, deine Gedanken, die du denkst, und auch dich selbst. So wie es jetzt, hier und jetzt ist. Nicht wie du einmal sein wirst vielleicht. Und dabei ist es egal, ob die Situation jetzt veränderbar ist oder nicht. Egal, ob sie schlecht ist oder gut, also wie du es einsortierst für dich. Je nachdem, ich bin mir dessen bewusst, wie intensiv deine Situation ist, wie schwer sie für dich ist, kann es sein, dass das zu hören von mir allein schon voll was kostet, den Gedanken überhaupt nur auszuhalten. Und deshalb will ich dir erklären, wie ich darauf komme und warum ich das für wichtig halte, warum ich es uns wünsche, dass wir früher oder später unsere Situation annehmen können, so wie sie ist. Der erste Grund ist, es kann sein, dass du bei bestimmten Gedanken einen Filter drauf hast. Also so nach dem Motto, das darf ich nicht denken, das ist gar nicht christlich. Oder auch sowas wie, meine Familie hat noch nie so gedacht. Warum sollte ich jetzt damit anfangen? Das darf ich nicht. Ich kenne solche Filter ganz gut. Und es ist das Gegenteil von Akzeptanz. Nach meiner Erfahrung hilft es total, sich der Gedanken nicht nur bewusst zu werden, sondern sie auch anzuschauen, hier ist auch das Gleiche, und sie vor allen Dingen anzunehmen, weil ich denke es ja sowieso. Warum sollte ich es verstecken? Gott weiß auch, dass ich es denke. Dann kann ich ja auch gleich mit ihm drüber reden und ihn fragen, wie siehst du das eigentlich? Und bei Situationen, diese als gegeben zu akzeptieren, hat sich für mich auch bewährt. Denn in der Vergangenheit waren es ganz oft diese Momente, in denen sich in mir was geweitet hat, wenn ich endlich ein Ja dazu gefunden habe. So scheiße die Situation vielleicht auch war. Wenn ich endlich sagen konnte, okay, es ist jetzt einfach so. Das war für mich oft der Moment, in der ja weiter entstanden ist im Herz und im Kopf. Und ich konnte dann überhaupt erst mal losziehen, um Lösungen zu suchen. Vorher ging es oft gar nicht. Zumindest nicht hilfreich. Weiterführend. Und der zweite Grund, warum ich uns das wünsche, ist einfach Situationen anzunehmen. Ich finde, Situationen sind eigentlich total egal in dem Punkt. Die sind einfach nur dieser äußere Rahmen. Aber worum es eigentlich geht, ist, dass du dich annimmst. So wie du bist in dem Moment, wie du darauf reagierst. Wir reagieren ja eventuell gerade in Krisenzeiten schon mal kopflos oder unangemessen. Vielleicht spüren wir auch einfach nur, wie hilflos wir sind, wie abhängig. Und das kann natürlich sehr unangenehm sein. Jesus selbst sagt, dass Selbstliebe ein Teil des wichtigsten Gebotes ist. In Markus 12, 28 folgende. Die Schriftgelehrten fragen Jesus, welches Gebot ist allen anderen übergeordnet? Jesus antwortete, das bedeutendste Gebot ist dieses, höre du Volk Israel, unser Gott, der Herr, ist der einzig wahre Herr. Deshalb sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand und deiner ganzen Kraft. Das zweite Gebot lautet, du sollst deinen Menschen, Mitmenschen lieben, wie du dich selbst liebst. Das ist also nicht irgendwie nur nice to have, Selbstliebe, sondern das ist essentiell. Auch um dann deine Mitmenschen genauso lieben zu können, wie du dich selbst liebst. Daher meine Frage an dich, oder Fragin, liebst du dich selbst genug, um dich in deiner Hilflosigkeit anzunehmen, in deiner Begrenztheit, vielleicht auch in deinem Versagen? Liebst du dich selbst genug in deiner Größe, in deiner Stärke, in deinem Strahlen? Und liebst du dich selbst genug in deiner Durchschnittlichkeit? Selbstliebe ist sehr radikal. Denn du lehnst dich ganz automatisch gegen diverse Ideale auf. Gegen Vorstellungen von anderen. Wie Leben zu sein hat, wie dein Aussehen zu sein hat, wie dein Erfolg oder deine Leistung sein sollte. Du lehnst dich wahrscheinlich sogar gegen deine eigenen Vorstellungen auf, wie dein Leben aussehen sollte. Selbstliebe heißt, sich vollständig zu lieben, mit den Stärken und den Schwächen und allem, was dazwischen liegt. Und bei den Schwächen wird es ja schwer, ne? Solange alles gut läuft, wenn wir uns gut finden, wenn wir vielleicht so eine Erfolgswelle haben oder eine Zeit der Ernte, dann ist es relativ leicht. Und Selbstliebe ist eben weit mehr als das. Es bedeutet, sich zu lieben, selbst wenn ich versagt habe und wenn ich nicht beim Friseur war, am Bad Hair Day. Es bedeutet, sich selbst zu vergeben, sogar wenn andere es nicht tun. Ich habe letztens meiner Tochter einen Brief geschrieben, weil sie so voller Selbstzweifel war. Vergiss nicht, du bist toll. Egal, was andere über dich denken. Es ist sogar egal, was du selbst von dir denkst. Du bist toll. Und ich weiß jetzt nicht genau, ob die Botschaft bei ihr angekommen ist. Ich weiß nur, dass es mir voll geholfen hat in dem Moment, mich daran erinnert hat, dass meine Großartigkeit eben nicht an mir hängt und nicht in mir begründet ist. Die Erlaubnis für uns, für jeden Einzelnen hier und bei Zoom, dass du dich selbst lieben darfst, die liegt nicht in dir, nicht in deinem Inneren oder Äußeren. Es liegt einfach daran, dass Jesus dich zuerst geliebt hat. Und er hat alles dafür getan, dass du das immer mehr lernen darfst. Gott ist ja immer der Anfänger und immer der, der die Initiative ergreift. Immer derjenige, der den ersten Schritt macht. Und er liebt dich zuerst. Ich würde jetzt gerne mit euch noch eine Übung machen. Das ist zurzeit meine Notfallübung, wenn irgendwie vieles nicht mehr geht, wenn ich mit den Tränen kämpfe oder mich überfordert fühle. Leider reicht die Zeit jetzt nicht, um die komplett auszuführen. Die ist ein bisschen ausführlicher als das, was wir jetzt gleich machen. Aber vielleicht gibt es dir trotzdem so eine Idee davon, wie sie wirken kann. Deshalb, du suchst dir jetzt, wenn du denn mitmachen möchtest, das ist natürlich freigestellt, in deinem Raum, in unserem Raum hier, einen Punkt, den du gerne anschaust. Selbst wenn du dich dafür umsetzen müsstest. Du brauchst auch einen bequemen Platz. Genau, und wenn du diesen Punkt gefunden hast, den du gerne anschauen möchtest, dann beschreibst du jetzt einfach mal in Gedanken, was du dort siehst. Und dabei geht es jetzt nicht so sehr um die Details, kannst du natürlich aufzählen, aber es geht nicht um Vollständigkeit oder um eine Systematik oder irgendwas richtig zu machen, sondern einfach nur, um es zu tun. dann fokussierst du dich zwar weiter auf diesen Punkt und du überlegst dir aber nun zusätzlich, was du hörst. Als nächstes spürst du mal unter deinen Fingerspitzen, was du fühlst. Wie fühlt sich das an, die Oberfläche, die du berührst? Wenn du die Finger jetzt in der Luft hast, zählt das auch. Nun kommt dein nächster Sinn an die Reihe. Was riechst du? Und zum Schluss natürlich, was schmeckst du? Formuliere auch das in Gedanken. Diese Übung kann sehr helfen, im Hier und Jetzt anzukommen, weil sie einfach Gedankenkarussells unterbricht. Sie lenkt den Blick von der Vergangenheit weg und von der Zukunft, falls du zu viel dort bist, ins Hier und Jetzt. Und es kann dir helfen, einfach auf das zu schauen, was du jetzt beeinflussen kannst. Die Übung hilft bestimmt auch, um beim Beten anzukommen oder beim Bibellesen. Und wir haben sie jetzt zusammen gemacht, damit du hier ankommst, im Raum, bei dir, in deiner Situation und natürlich auch im Lobpreis.